Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow. Wachsen.
Ja, Michael, Vater, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir für den Gottesdienst jetzt. Wir lieben dich. Alles, was wir tun, was wir haben in unserem Leben, wollen wir tun, um dich zu verehren, um dich zu loben und preisen für den, der du bist, deine Herrlichkeit und deine Liebe und deine Gnade zu uns. Amen. Dankeschön. So, genau, mein Name ist Gerrit Schmitz, ich bin der Pastor der Kirche für Siegen und ich möchte die Minis ermutigen, nach unten zu gehen, genau, der Gesa zu folgen, mit dem Kind mit dem gelben Oberteil. Ja, mir ist heute Morgen aufgefallen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, für mich ist das allererste Mal, dass ich Pfingstsonntag in einem Gottesdienst bin, also in einem Gottesdienst in einer Gemeinde, ja, seitdem ich Christ bin, weil wie das so ist, wenn man viel mit Jugendlichen unterwegs ist, Pfingstwochenende ist ein Wochenende, wo in ganz Deutschland ganz viel passiert mit Jugendlichen und für mich als damals in der Jugend, wo ich mitgearbeitet habe, waren wir ein paar Mal in Eitlingen, aber vor allem dann durch Wiedenest und durch die Jugendarbeit in Neunkirchen jedes Jahr Pfingstjugendkonferenz. Und es schmerzt mir im Herzen, dieses Jahr nicht dabei zu sein. Aber ich freue mich so, heute Morgen mit euch hier zu sein und in die Story des Heiligen Geistes nochmal genauer reinzugehen. Genau, Gott wohnt unter den Menschen. Das ist, was wir heute gemeinsam feiern. Der Finder hat das so schön gesagt. Ich habe mich heute Morgen noch gesehen, dass die CDF auch einen Post hatte bei Instagram, wo beschrieben wurde, was bedeutet eigentlich Pfingsten? Was passiert an Pfingsten? Und da stand, dass Pfingsten der drittgrößte Feiertag der Christen ist, nach Weihnachten und Ostern. Und Heiliger Geist, das ist für uns ein wichtiger Teil unserer Jahresvision, auch wie der Findus gesagt hat, wachsen in seiner Gegenwart, wachsen in dieser Beziehung zu Gott auch. Und da spielt der Heilige Geist eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Rolle. Gottes Geist wohnt in uns Menschen. Und vor 3 Monaten, also im Februar hatten wir auch schon eine Predigtserie über den Heiligen Geist. Ja, da ging es von dem Auftrag des Heiligen Geistes in uns über oder hin bis zur Freundschaft mit dem Heiligen Geist zu leben. Wenn du die nicht gehört hast oder auch erst seit 2 Wochen hierher kommst oder was auch immer, kannst du die gerne nachhören auch als Podcast, wo es halt Podcasts gibt. Ich glaube bei Spotify auf jeden Fall. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen, das zu tun. Ja, weil es wirklich ein ganz entscheidender Punkt ist. Der Heilige Geist ist nämlich kein theologisches Thema irgendwie, wo es darum geht, was man darf und was man nicht darf, sondern hier geht es um eine Person. Es geht um den Heiligen Geist als eine Person, mit der wir in einer Beziehung leben können und dürfen. Und Pfingsten ist ein sehr präsenter Feiertag in Deutschland generell. Wir haben morgen alle frei, ja, das ja auch staatlich so ist. Über das Pfingstwochenende fahren viele Menschen im Urlaub, was man heute Morgen hier auch ein bisschen sieht. Ja, Pfingsten ist ein ganz präsenter Feiertag in Deutschland oder generell bei uns Christen. Und ich weiß nicht, wie deine Prägung ist, wie du das ganze Thema Heiliger Geist so erfahren hast in deiner Kindheit oder in generell im ganzen Kirchengemeindekontext. Aber wenn wir in die pietistische Kirchengeschichte oder jetzt gerade hier nach Siegen in den letzten 50 Jahren schauen, dann erkennen wir, dass der Heilige Geist nicht viel Platz hatte. Gott der Vater ist okay, die Dreieinigkeit, Gott der Sohn Jesus Christus eine ganz entscheidende Rolle, aber Gott als Heiliger Geist hat nicht sehr viel Platz gefunden. Ich kann davon nicht viel sagen, ich bin erst seit 12 Jahren Christ, aber das ist so diese Erfahrung, die ich so draus auch höre und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. So, was hat der Heilige Geist für eine Rolle in deinem Glaubensleben? Was bedeutet der Heilige Geist für dich? Und ich fand das so toll. Ich habe jetzt die Woche am Donnerstag habe ich noch einen Artikel in einer Zeitschrift gelesen über den Heiligen Geist, weil jetzt natürlich jeder darüber schreibt, kurz vor Pfingsten. Und da hat ein Pfarrer einen Artikel geschrieben und der hat es provokant gesagt: Stell dir vor, du schaust in eine Zeitung und du siehst eine Todesanzeige und auf dieser Todesanzeige, da steht, der Heilige Geist ist gestern verstorben. Gestern starb der Heilige Geist. Und die Frage, die daraus resultiert, ist: Was macht das mit dir? Was würde dir fehlen, wenn der Heilige Geist tot wäre? Wäre heute Morgen dein Morgen irgendwie anders verlaufen, ja, also vor dem Gottesdienst, hätte sich irgendwas verändert? Oder auch jetzt in der Anbetungszeit, hätte sich etwas für dich verändert, wenn es den Heiligen Geist nicht gäbe? Würdest du etwas vermissen? Oder wäre es für dich wie, wenn eine entfernte Großtante stirbt und man kriegt irgendwie die Nachricht, die Tante Gertrud, die Cousine von deiner Oma dritten Grades ist verstorben. Ein bisschen, ja, das ist okay, aber ich hatte jetzt sowieso nicht so viel Kontakt. Also natürlich schlimm, ne? Aber ich hatte jetzt nicht so viel emotionale Bindung zu ihr. Was würde dir fehlen? Würden die Menschen dieser Welt es merken, also würde Siegen das merken, wenn es den Heiligen Geist nicht mehr gäbe? Und vor allem, würden wir Christen es überhaupt merken, würden wir einen Unterschied merken, wenn es den Heiligen Geist nicht gäbe? Und ich fand das ein sehr toller Vergleich, den dieser Pfarrer in diesem Artikel gebracht hat. Und er hat das dann noch ein bisschen weiter ausgeführt, sodass wir ohne den Heiligen Geist die Bibel nicht verstehen könnten. Und ich weiß auch, dass wir mit der Predigtserie, auch im Gespräch, was ich erfahren habe, sehr viel Frucht dabei schon rausgekommen ist. Wir werden herausgefordert, auch neu mit dem Heiligen Geist zu leben, uns neu drauf einzulassen, neu Dinge zu tun, aus unserer Komfortzone rauszukommen. Da ist schon ganz viel passiert nach dieser Serie. Ja, aber für mich zeigt sich daran, dass Pfingsten so ein präsenter Feiertag in Deutschland ist, dass dort ein Verlangen nach dem Heiligen Geist dahinter steht. Ja, wir feiern in ganz Deutschland heute Pfingsten und das zeigt sich für mich irgendwie so, wir sehnen uns danach, diesen Heiligen Geist besser kennenzulernen. Ja, und wir wollen heute in den Text reinschauen, wo das als allererstes Mal passiert ist, die Erfüllung des Heiligen Geistes. Und zwar in Apostelgeschichte 2, ich lese die Verse 1 bis 5. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Ich versuche nicht zu viel zu wiederholen, aber ganz viele Dinge stecken hier in diesen ersten Versen schon drin. Wir lesen am Anfang, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Die Rede davon hier ist von den Aposteln, von den Jüngern Jesu, die sich an einem Ort versammelt haben und dann ein Rauschen kam, ein gewaltiger Sturm. Das ganze Haus, in dem sie befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Und gleichzeitig sahen sie Flammenzungen. Flammenzungen war also damals zum Beispiel, als die Wüstenwanderung von Mose war, also der Auszug Israels aus Ägypten, hat Gott das Volk durch die Nacht geführt mit einer Feuersäule. Und da hat Flammen und Feuer immer etwas mit Präsenz Gottes zu tun. Deswegen wird hier was von Flammenzungen gesagt, ne? Die sich verteilten auf jeden Einzelnen und sie wurden erfüllt von dem Heiligen Geist. Gottes Geist erfüllt die Apostel. Das ist ein ganz, ganz besonderer Moment. Und danach, im Anschluss, lesen wir dann, der Rest des zweiten Kapitels ist eine Predigt von Petrus. Ja, also dadurch, dass an diesem Tag sehr viele Menschen versammelt waren in Jerusalem und sehr viele Menschen auch sahen, was da passiert ist, dass sie in fremden Sprachen geredet haben, hat Petrus die Gelegenheit gepackt und hat gepredigt. Also er hat das Evangelium verkündet. Er hat den Menschen vor allem erklärt, was dort passiert ist. Weil manche Menschen auch meinten, okay, die reden jetzt irgendwie in unterschiedlichen Sprachen, vielleicht sind die auch einfach nur betrunken, vielleicht haben die auch einfach zu viel Wein getrunken. Und dann sagt Petrus hier, manche von euch denken jetzt, dem ist aber nicht so. Und er erklärt den Menschen dort, für die das fremd war, was dort passiert ist. Und da schauen wir einmal Apostelgeschichte 2, 14 und 16. Fängt Petrus Predigt an. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu, diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Mir ist beim Lesen dieses Textes in den letzten Wochen nochmal neu dieses Zitat, was jetzt kommt, präsent geworden, überhaupt, was Petrus hier überhaupt sagt. Er zitiert Verse von Joel, einem Propheten, einem alttestamentlichen Propheten, den wir auch in unserer Bibel haben, das Buch Joel. Und die Verse würde ich gerne vorlesen, und zwar das ganze Kapitel Joel 3. Macht euch gefasst, jetzt lese ich das Kapitel Joel 3 vor. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen. Und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird man Hilfe finden, wie es der Herr versprochen hat. Jeder, der sich an den Herrn wendet, wird entkommen. Das war das Kapitel Joel 3. Eine Stelle, wo prophezeit wird, dass der Geist Gottes auf die Menschen kommen wird. Und was Joel hier tut, er macht eine Brücke. Also man weiß nicht ganz genau, um was für eine Zeit das gesprochen wird. Man versucht, wenn man herausfinden möchte, in was für eine Zeit Joel geschrieben wurde oder irgendein anderes Buch in der Bibel, dann versucht man sich an gewisse Dinge zu orientieren. Zum Beispiel gab es den Tempel schon. Dann weiß man schon mal, okay, das ist ungefähr in der und der Zeit geschrieben. Hat man noch Opfer gebracht im Tempel? Und so versucht man das ein bisschen zu datieren, wann das denn geschrieben wurde. Aber auf jeden Fall versucht Joel einen Ist-Zustand zu erklären. Erstmal in den vorigen Kapiteln beschreibt er erstmal, wie der Ist-Zustand des Volk Israels gerade ist. Und da beschreibt er zum Beispiel, dass der Tempel in Jerusalem der Ort der Gegenwart Gottes war. Gott lebt unter den Menschen, aber gebunden an den Tempel. Ja, das war auch was ganz Besonderes. Da hat das Volk Israel sich gefreut drüber, dass der Tempel in Jerusalem steht. Ein Ort, wo Gottes Gegenwart da ist. Dort sind die auch hingegangen, um Opfer zu bringen, um ja, das, was wir jetzt einfach so tun können, Beziehung, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Dazu mussten sie zu diesem Tempel gehen. Es war der Ort der Anbetung. Und den Vergleich sagt er einmal den Ist-Zustand, aber er prophezeit auch die Zukunft und sagt, es wird aber eine Zeit kommen, wo der Tempel nicht mehr notwendig ist, sondern Gott wird unter uns Menschen leben, aber nicht mehr an einem Ort gebunden, sondern in jedem von uns einzeln. Also wir sind erfüllt durch den Geist Gottes und durch diese Erfüllung des Geist Gottes leben wir in der Gegenwart Gottes. Und das war ja für das Volk schon, der Tempel war ja schon was ganz Besonderes. Das ist ein Ort der Anbetung, wo wir hingehen können. Und dann sagt Joel auch noch, es wird eine Zeit kommen, wo wir erfüllt werden von dem Heiligen Geist, von dem Geist Gottes. Noch viel besser wie dieser Tempel, dieser Ort, wo wir immer hingehen müssen. Und vor allem, was auch besonders ist an diesem Zitat ist, dass es eine Zeit der Propheten war. Joel war ein Prophet, er war erfüllt von dem Geist Gottes. Er hat das Reden Gott gehört, er war quasi ein Mittler Gottes. Und es gab Menschen, die waren Propheten, ja, und es gab Menschen, die waren nicht von dem Geist Gottes erfüllt. Und hier sagt Joel, es wird eine Zeit kommen, wo wir alle erfüllt sein werden von dem Geist Gottes. Wir alle in dieser intensiven Begegnung oder Beziehung leben dürfen mit diesem Gott, ne? Nicht mehr nur an bestimmte Menschen gebunden. Und er schreibt vor allem, dass alle Menschen erfüllt sein werden, sogar, was ja sehr provokant sogar für die damalige Zeit war, sogar Diener, Knechte und Mägde, sagt er. Ne? In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Also das ist ja für die Juden damals was komplett Neues und was Revolutionäres auch. Ne? Alle Menschen werden erfüllt sein von dem Geist Gottes. Und dieser Geist hat eine Kraft. Petrus steht dort vor den Menschen und predigt. Ja, man weiß nicht wie viele, aber es waren auf jeden Fall mehrere tausend Menschen, die diese Predigt gehört haben. Er steht dort und predigt, vom Geist erfüllt. Er kann es tun, er kann diese Predigt halten, weil er vom Geist Gottes erfüllt ist. Und dieser Petrus, den wir hier sehen, ist ein anderer Petrus, wie den wir in den Evangelien sehen. Das ist eine ganz andere Person. Da möchte ich gar nicht so viel drauf eingehen, aber wenn ihr mal die Evangelien lest, wenn ihr Matthäus Evangelium lest und den Petrus seht, und dann denkt ihr hier in Apostelgeschichte, das ist ein ganz anderer Petrus, weil es ein Petrus ist, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und er predigt dort vor den Menschen und erzählt ihnen, was für eine Auswirkung dieser Tod am Kreuz für uns Menschen hat. Und nach seiner Predigt passiert was ganz, ganz Tolles. Vers 41, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Deswegen kann ich sagen, dass er vor mehreren tausend Menschen gepredigt hat, weil allein 3000 Menschen sich dieser Gemeinde angeschlossen haben. Ja, und das ist nicht passiert, weil der Petrus so beeindruckend toll gepredigt hat. Er hat auf jeden Fall geisterfüllt gepredigt. Ja, es war auch nicht, weil der Lobpreis irgendwie so krass war oder weil irgendwie die Atmosphäre passend war, das Licht schön war, sondern es war, weil Menschen eine Begegnung hatten mit diesem Geist Gottes. Es war die Frucht des Heiligen Geistes. Es war nicht das Tun von Petrus, er war nur Werkzeug. Ja. Und diese Herzen verändert, diese Erweckung, die da passiert ist, wo 3000 Menschen sich taufen haben lassen und Jesus bekannt haben, das passiert durch den Heiligen Geist. Und ich bete immer wieder für einen geistlichen Aufbruch hier im Siegerland. Und wenn ihr jetzt denkt so, ja, aber Siegerland ist doch ein Bereich Gottes, Bereich in Deutschland, wo so viele Gemeinden gibt. Und das ist auch so. In Siegen allein gibt es so viele Gemeinden. Aber sagen wir mal, an einem Sonntag gehen 6000 Menschen zum Gottesdienst. Das wäre schon stark, wenn das so ist. Ich weiß es nicht, die Zahlen, aber ich geschätzt. Oder sagen wir mal, stellt euch vor, in Siegen gehen 10.000 Menschen zum Gottesdienst. Und Siegen hat aber 100.000 Einwohner. Das bedeutet, dass 90.000 Menschen nicht in einen Gottesdienst gehen. Und da ist egal, wie viele Gemeinden wir hier in Siegen haben, da ist sehr viel Potenzial nach oben, dass dort ein geistlicher Aufbruch passieren kann, eine geistliche Erneuerung und eine Erweckung passieren kann. Und sowas passiert nicht durch tolle Predigten, durch tolle Gottesdienste, die wir machen, sondern sowas kann nur durch den Heiligen Geist passieren. Und das ist die Kraft dieses Heiligen Geistes. Ohne Heiligen Geist keine Erweckung. Und das ist, wofür wir beten dürfen und können und sollen auch. Das ist unser Auftrag auch. Ja. Ich lese nochmal Joel 3, Vers 1 vor, weil dort beschreibt Joel etwas, was passieren wird, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise, also alte Menschen, werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Ich habe jetzt extra mal ein bisschen ältere Übersetzung genommen. Genau, er spricht von Prophetie. Er spricht, dass Menschen Prophetien erhalten werden. Ja, sie werden weissagen, sie werden Träume haben, also nicht einfach nur Träume, sondern Träume inspiriert von Gott, von dem Heiligen Geist. Und sie werden Visionen sehen auch. Und Prophetie ist die übernatürliche Fähigkeit, Gottes Willen und Absicht durch die Inspiration des Heiligen Geistes zu verkündigen. Und er benutzt hier, literarisch benutzt er hier Töchter, also er benutzt hier Töchter, Söhne, Alte und Junge. Aber damit möchte er nicht sagen, dass die Alten träumen und die Jungen Visionen haben und die Töchter das und die Söhne das, sondern es ist etwas Allumfassendes. Es ist egal, was für ein Alter wir sind, in was für einer Altersspanne wir sind, egal was für eine soziale Schicht wir sind, es ist egal, was für Menschen. Er möchte sagen, alle Menschen werden weissagen, alle Menschen werden Träume haben und alle Menschen werden Visionen sehen. Und das ist, was Prophetie eigentlich bedeutet. Wir hören, wir fühlen und wir sehen Gottes Stimme. Was sich erstmal ein bisschen komisch anhört, dass wir Gottes Stimme hören können, sehen können oder fühlen können. Aber das ist, was Prophetie ist. Das kann akustisch passieren, durch Träume, aber auch visuell, also vor Augen gezeigt werden auch. Diese prophetische Begabung ist allen im Volk Gottes verheißen. Und das bedeutet nichts anderes als die Offenheit für Gottes Geist, der heute zu uns, durch uns reden will, hin zu einer Welt, die nichts nötiger braucht als das Wort Gottes. Und lasst uns diesen Bereich nicht unterschätzen. Ich fand das so stark. Wir hatten vor 2 Wochen hier Männer-Großtreffen und da haben wir uns zusammen getroffen. Wir wollten einfach herausfinden, was ist für die nächste Zeit für die Hauskreise der Männer dran auch, ne? Thema oder Buch oder was auch immer. Und wir haben uns ausgetauscht und irgendwann kam der Moment, wo wir gesagt haben, okay, lasst uns eine Zeit nehmen, wo wir still werden und auf Gottes Stimme hören. Wir haben hier ein Anliegen, wir wollen einen Weg gehen und wollen aber auch nicht unseren Weg gehen, sondern wir wollen wissen, was ist Gottes Plan dahinter? Was hat Gott vorbereitet auch? Und man denkt dann immer in so einer Situation, ja okay, dann machen wir das mal. Und ich fand es so stark, weil danach der Austausch wirklich, man hat wirklich gesehen und wirklich gemerkt, okay, hier ist Gottes Stimme da. Also man hat wirklich Themen gesehen, die wiederholt wurden. Oh krass, das habe ich auch gesehen. Genau den gleichen Eindruck hatte ich auch, ne? Und das war ganz einfach. Das war nicht irgendwie in einem gewissen Moment rein, sondern es war just in diesem Moment, wo wir gesagt haben, wir möchten jetzt still werden vor Gott und wollen hören, was Gott spricht zu uns. Und das ist, was wir immer wieder aktiv tun können. Und dann auch hörendes Gebet ist genauso. Das sind alles Dinge, die leider schon ein gewisses Framing haben. Aber ich habe in der Bibelschule auch einen Schüler gehabt, der hat so am Ende im Wohnheim des Ganges gewohnt. Und mit dem habe ich mich ab und zu getroffen einfach. Und wo wir gesagt haben, wir haben bewusst diese Zeit genutzt, um zusammen zu beten und einfach auch zu hören gegeneinander, also füreinander, einfach zu hören, was sagt Gott mir über dich? Und das muss man nicht mit einer anderen Person machen, das können wir auch selber einfach tun. Wie oft reden wir beim Beten, wie oft sind wir in diesem Monolog auch, wir bringen unsere Fürbitten voran und dann sagen wir Amen und dann muss Gott was machen auch. Ne? Aber wo haben wir Zeit in unserem Alltag, wo wir still werden, wo wir Stille haben? Ich kenne das leider selbst von mir oder selbst von mir auch, oder? Wenn ich Fahrrad fahre, habe ich einen Podcast auf den Ohren, wenn ich Auto fahre, dann ist Musik an. Wenn ich spazieren gehe, dann halte ich es nicht aus in der Stille. Also ich merke selbst, wie ich immer diese Beschallung habe auch. Aber wann haben wir in unserem Alltag die Zeit, wo wir nichts hören? Und Stille ist etwas, ein rares Gut in unserer heutigen Zeit, wo wir einfach mal nichts hören. Auto fahren ohne ein Radio. Spazieren gehen. Spazieren gehen an sich ist eigentlich schon gut genug. So, da brauchen wir nicht irgendwie noch eine Beschallung dazu. Und dann lassen wir Gott auch Zeit zu reden. Und dann lassen wir auch Gott Zeit zu sprechen. Wo hast du deine Zeit der Stille? Vielleicht morgens auch beim Frühstück. Ja? Muss dabei irgendwie ein YouTube-Video oder Instagram oder Zeitung oder irgendwas auch immer, Radio dabei laufen? Habe ich eine Zeit der Stille am Morgen? Am Abend vom Bett gehen vielleicht eine Zeit der Stille auch? Wo hat Gott die Möglichkeit, mit dir zu sprechen und dir Prophetien zu zeigen auch? Und dieses ganze Thema ist immer an eine gewisse Angst auch gekoppelt. Deswegen möchte ich den Vers oder die Stelle 1. Thessaloniker 5, Vers 19 und 22 lesen, was übrigens die auch interessant ist, die Jahreslosung ist für nächstes Jahr. Da bin ich echt gespannt, was Gott genau mit dieser Jahreslosung nächstes Jahr vorhat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Er spricht hier, oder diese Stelle hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon mal gehabt, vorletzte Woche, er spricht hier vom Prophetie auch, ne? Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, ja? Dämmt diese prophetischen Aussagen nicht ein. Ja, lasst den Heiligen Geist wirken und lasst diese Prophetien zu auch, aber prüft es. Und was gut ist, das nimmt an. Und mir kommt es vor, als hätten wir so viel Angst davor, dass wir gar nichts mitnehmen. Also auch das Gute nicht behalten, sondern wie man so schön sagt, wir schütten das Kind mit dem Bad aus. Wir nehmen gar nichts an. Wir prüfen es noch nicht mal und behalten das Gute, sondern wir lehnen es einfach komplett ab. Und lasst uns da wirklich offen sein dafür, weil Gott wirklich da was vorbereitet. Und Geist und Wort Gottes ist nie ein Gegensatz, sondern unauflöslich miteinander verbunden und verknüpft. Ja, der Heilige Geist verherrlicht Jesus Christus. Das ist ganz, ganz entscheidend. Weil wir haben auch immer die Angst, dass jemand zu uns kommt und sagt, Gott hat mir gesagt, dass du meine Frau werden wirst. Möchtest du dich etwa Gottes Willen widersprechen? Davor haben wir ein bisschen Angst, so absolute Gott-hat-mir-gesagt-Aussagen. Ne? Aber wenn ihr mal ins hörende Gebet reingeht, dann ist es wirklich Bilder, die verteilt werden. Und wo es nicht die Verantwortung ist, wo es meine Verantwortung ist, boah, hier wird mir gerade ein Bild gezeigt. Was bedeutet das für mein Leben vielleicht auch? Ne? Und es ist immer sehr hoch gestochen zu sagen, Gott hat mir gesagt, schwierig. Ja. Aber wenn man sagt, boah, ich merke einfach, Gott zeigt mir ein Bild auch. Und das hat was Gutes auch. Ne? Wir dürfen das Gute behalten auch. Das Wort wird lebendig durch den Geist. Ja. Finde ich so schön, diesen Spruch oder dieses Zitat, was sie mitgeschrieben hat. Vielmehr entfaltet er sie und verlebendigt die Botschaft Gottes in ihr. Ja, also der Geist Gottes verherrlicht Jesus Christus und widerspricht nie dem Wort Gottes. Da möchte ich 1. Korinther 2, Vers 13 bis 16 vorlesen, weil das finde ich noch eine sehr schöne Stelle. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschlich Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir klären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilen werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir können Dinge sehen, die Menschen ohne den Heiligen Geist nicht erkennen können. Vor allem können wir auf Situationen aufmerksam gemacht werden, wo der Heilige Geist uns zeigt, dass eine Aktion dran ist, ein Call to Action. Vielleicht kennt ihr das Gefühl selber, wenn ihr irgendwie im Zug seid und ihr sitzt da und auf einmal habt ihr das Gefühl, ihr sollt mit einer gewissen Person, mit eurem Nachbarn reden. Oder ihr seid hier morgens im Gottesdienst und habt irgendwie das Gefühl, boah, irgendwie glaube ich, ich soll jetzt mal auf die Person zugehen und soll die mal ansprechen oder mit ihr reden oder mit ihr beten oder einfach mal fragen, wie es ihr geht auch. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von euch so eine Situation schon mal hatte. Und das ist etwas, wo wir einmal aus unserer Komfortzone auch rausgelockt werden. Natürlich ist es für uns was, also im Zug oder im Flugzeug, eine Person ansprechen, ist natürlich eine Herausforderung auch von uns, wo wir aus unserer Komfortzone rausgezogen wird. Aber da bereitet Gott etwas vor, dass der Heilige Geist in gewissem Maßen, der euch etwas zeigen möchte. Und als ich vor 2 Wochen auf dieser Tagung war, und am letzten Tag, bei der letzten Veranstaltung, bevor wir quasi gefahren sind, ich wollte unbedingt noch einen ehemaligen Wiedenester Lehrer treffen, ja, Professor. Und ich habe den die ganzen Tage nicht gesehen und habe gedacht, so, boah, das liegt mir so am Herzen, den zu sehen. Und dann sind wir hochgegangen an unseren Platz auch und ich setze meine Tasche ab und ich hatte das Gefühl, boah, Gerrit, geh doch einfach nochmal unten durch die Ausstellung durch und guck doch einfach mal, ob der da ist. So, ne? Und dann habe ich dann zu meinem Kollegen gesagt, hier, ich lege meine Tasche mal dahin, ich gehe kurz nochmal runter, ich gehe mal, was sagst du dann auch? Ja, ich glaube, der sitzt jetzt da, ich gehe mal runter, gucken, ob der da ist. Ich komme in das Foyer rein, ja, also hunderte Menschen, alles voll. Auf einmal schaue ich den ersten Menschen, den ich anschaue, der da sitzt, ist genau dieser Professor. Er lächelt mich schon an, steht schon auf und begrüßt mich schon. Da habe ich gedacht so, boah krass, einmal auch das Verlangen auch von ihm. Er hat sich gefreut, auch mich zu sehen. Aber auch so für mich so dieses, ich war richtig unruhig in mir drin auch, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt nochmal runtergehen, weil ich glaube, dass er da unten sitzt. Und dieser richtige Augenblick zur Aktion, ja, dieses, wo ihr merkt so, ich werde irgendwie schon richtig in diese Richtung geschubst, jetzt etwas zu tun, die Person zu umarmen, für sie zu beten, mit ihr zu reden auch. Und das ist, im Griechischen gibt es ein ganz schönes Wort dafür. Im Griechischen heißt das, den richtigen Kairos zu finden. Und Kairos bedeutet eigentlich nur der richtige Zeitpunkt. Und Kairos ist auch ein Gott oder eine Gottheit in der griechischen Mythologie. Und die hat, wenn ihr dann mal schaut, das Bild an sich, die hat hier vorne so einen Schopf. Also die hat ja so lange, vorne so lange Haare auch. Und das ist quasi das Sinnbild von den Griechen, den Kairos zu packen am Schopf, so den richtigen Zeitpunkt am Schopfe packen. Jetzt ist der Zeitpunkt, etwas zu tun. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich merke, okay, Call to Action. Der Heilige Geist zeigt mir einfach, dass ich etwas tun muss, was mich herausfordert und mich aus meiner Komfortzone rausbringt. Den richtigen Kairos zu finden. Das geht in ganz vielen Bereichen auch einfach. Ne? Auch zu sagen, es ist einfach jetzt noch nicht dran, weil gerade noch nicht der Kairos ist, noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und das ist eine Art und Weise, wie der Heilige Geist zu uns spricht. Und ich möchte zum Schluss aber noch eine Sache dazu sagen. Wir haben auch vorhin darüber geredet, genau, das Lobpreisteam darf auch schon mal nach vorne kommen. Wir haben vorhin gesungen auch, Geist Gottes, komm. Und ich möchte uns als Kirche ermutigen, zu beten für den Heiligen Geist, dass er kommt. Dass der Heilige Geist uns erfüllt, dass er sich zeigt in unserem Alltag. Jesus hat gesagt in Lukas 11, die Verse 11 bis 13, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihm um einen Fisch bittet. Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet. Also hier geht es um Gebet, hier geht es um etwas beten auch, bitten auch. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Und lasst uns die ganze Sache gar nicht komplizierter machen, als es ist. Lasst uns da nicht irgendwie eine Praxis oder ein Dogma oder eine Theologie draus machen, sondern lass es so einfach machen, wie Jesus es hier gesagt hat. Ich bin davon überzeugt und ich glaube daran, dass wir, wie Paulus es im Epheserbrief schreibt, den Heiligen Geist bekommen haben. Epheser 1, Verse 13, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum sein könnt. Wenn du die Botschaft vom Kreuz angenommen hast, hat er dir den Heiligen Geist gegeben. Und trotzdem möchte ich uns ermutigen zu beten, Heiliger Geist, zeig dich in meinem Leben. Wir dürfen das beten. Ja, Jesus hat das selbst gesagt. Wir dürfen beten, Heiliger Geist, erfülle mich neu. Wir dürfen diese Sehnsucht haben auch. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wenn du das merkst auch und wenn du das brauchst, geh auf uns zu, auf alle, die ein Schild haben. Wir würden liebend gern dafür mit dir drüber beten auch. Ne? Und ich möchte auch ermutigen, das auch mit in euren Hauskreis mitzugehen, in eure Small Group, in euren Freundeskreis und da auch sagen, okay, irgendwie sehne ich mich danach. Ich sehne mich danach, weiß zu sagen. Ich sehne mich danach, Gottes Stimme in meinem Alltag zu hören. Und dann lasst uns dafür beten auch. So wie einfach, ganz einfach, wie Jesus das gesagt hat, wenn ihr darum bittet, werde ich euch den Heiligen Geist geben. Und er wird sich zeigen in eurem Leben. Und ein entscheidender Teil in unserem Grow, in dieser wachsenden Beziehung, ist der Heilige Geist. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, für dieses Geschenk. Ich danke dir dafür, dass du uns erfüllt hast mit deinem Geist. Ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du ja, dir diese innige Beziehung wünschst und uns deswegen diese Erfüllung mit deinem Heiligen Geist gegeben hast. Und Heiliger Geist, ich bete zu dir, ich bitte dich, erfülle uns neu. Zeig dich neu in unserem Alltag auch. Wir wollen dich erleben, wir wollen wirklich, wie wir es gesungen haben, auch durch deinen Geist Wunder sehen. Erweckung passiert nur durch dich. Herzen können nur verändert werden durch dein Wirken in den Menschen. Nicht durch meine Predigt, durch unseren Lobpreis. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du Menschen begegnest. Hier heute Morgen auch in Siegen, auf der Pfingstjugendkonferenz, in jedem Gottesdienst weltweit. Heiliger Geist, schaffe Erweckung und schaffe Erneuerung in unseren Herzen. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.